Ja, nochmal guten Morgen an Sie alle. Dann fangen wir an. Wir waren ja letztes Mal dabei stehen geblieben, dass ich Ihnen so einen groben Überblick geben wollte, was wir im Rahmen dieser Veranstaltung machen. Hatte im Rahmen dieser Kurzgliederung schon zu den Punkten Prozessen und Threads was gesagt und gehe jetzt einfach weiter im Schnelldurchlauf durch die Themen, die wir also besprechen wollen. Der nächste Punkt ist dann Interrupts. Von Interrupts haben Sie sicher schon gehört, ist eben eine Möglichkeit, dass extern angeschlossene Geräte oder auch Komponenten des Rechners, die jetzt nicht direkt die CPU sind, ja, irgendwelche Controller, die vielleicht direkt auf dem Board sitzen, dass die in der Lage sind, irgendwie das Betriebssystem zu informieren darüber, dass ein Ereignis stattgefunden hat, ja, dass irgendwelche Signale anliegen, dass es neue Informationen gibt, die verarbeitet werden sollen. Ne? Zum Beispiel, weil die Festplatte den Auftrag hatte, Daten abzurufen von der Platte und irgendwo hinzuschreiben, dass sie das getan hat. Wenn die fertig ist damit, dann verursacht sie einen Hardware-Interrupt morgen. Und über den Interrupt kann dann halt, was auch immer das System gerade macht, ja, in der Regel wird es gerade ein Programm ausführen, kann dann unterbrochen werden und dann kann ein sogenannter Interrupt-Händler, also eine Behandlungsroutine, aufgerufen werden, sodass dann irgendwelche vernünftigen Dinge damit passieren. Ja. Wir werden uns hauptsächlich mit diesen Hardware-Interrupts beschäftigen. Es gibt auch noch die Software-Interrupts und die Exceptions. Das sind relativ ähnliche Dinge. Unterschied ist da, dass die durch Software ausgelöst werden. Ja, also Software-Interrupts werden zum Beispiel oft verwendet, um direkt irgendwelche Betriebssystemfunktionen auszuführen. Aber das werden wir uns alles vergleichsweise nur kurz anschauen. Das wichtigste Konzept, das Sie da mitnehmen sollten, ist, was passiert eigentlich, wenn von Hardware halt irgendwie eine Meldung kommt, auf die reagiert werden soll und wie kann man das Ganze handeln, also dass diese Unterbrechung, Interrupt heißt ja von to interrupt, also unterbrechen, dass diese Unterbrechung irgendwie vernünftig behandelt wird, ohne alles durcheinander zu bringen. Das ist im Prinzip das Wichtigste. Ja, also einmal werden wir uns anschauen, wie geht man überhaupt mit Interrupts um und dann werden wir schauen, dieser Interrupt-Händler, wie arbeitet der, was kann der tun und das werden wir uns auch konkret am Beispiel von Linux anschauen, wo wir sehen werden, dass der Interrupt-Händler da in zwei Teile unterteilt ist. Einen, der sozusagen mit großer Dringlichkeit sofort ausgeführt wird und dann noch einen zweiten Teil der Interrupt-Behandlung, der ähnlich wie ein Programm, wie ein Prozess irgendwann später dran kommt, damit nach Möglichkeit schon wieder weitere Interrupts behandelt werden können. Ja, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie viele Geräte angeschlossen haben, die irgendwas tun, die lösen permanent Interrupts aus, einen nach dem anderen. Und nach Möglichkeit wollen Sie so schnell wie möglich mit einer Interrupt-Behandlung fertig sein, um eben weitere Unterbrechungen behandeln zu können. Das ist es beim Thema Interrupts, ist aber ja, fast das kleinste Teilkapitel im Rahmen der Veranstaltung. Nächster Punkt sind dann die Scheduler. Da hatte ich ja in der ganz am Anfang stehenden Einführung schon ein bisschen was zu gesagt. Also beim Scheduler geht es um die Frage, wie teile ich die Rechenzeit, die die CPU zur Verfügung stellt. Ja, die kann so und so viele Instruktionen pro Sekunde ausführen. Wie teile ich diese Rechenzeit nach irgendeinem sinnvollen Schema auf die verschiedenen Prozesse auf, die vorhanden sind. Ja, bei Multitasking-Systemen haben Sie ja vielleicht ganz viele Prozesse im System und Sie müssen in irgendeiner Reihenfolge die laufen lassen. Und da gibt es verschiedene Strategien und Prinzipien und das werden wir uns alles im Scheduler-Kapitel angucken. Zunächst werde ich nochmal, wenn wir da dran sind, auf die Scheduling-Prinzipien eingehen, wo man also grundsätzliche Klassifikationen machen kann. Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Die Präemptiven, das sind die, die Unterbrechungen zulassen, ja, wo also ein Prozess nicht bis zu seinem Ende rechnet, wenn er einmal dran ist, sondern halt unterbrochen werden kann, damit ein anderer laufen kann. Und dann gibt es die Kooperativen, die das nicht machen, die also etwas primitiver von der Struktur sind. Und darauf aufbauend gibt es dann verschiedene Scheduling-Verfahren. Na, jedes Verfahren lässt sich eindeutig einer der beiden Kategorien zuordnen, eben an der Frage, ob es unterbrechend ist oder nicht. Und da gibt es einfach verschiedene Ansätze. Die Scheduler, die ich Ihnen hier vorstellen werde, sind so ja, elementare Scheduler, die für so eine Einführungsveranstaltung geeignet sind. Die werden nirgendwo wirklich eingesetzt, aber die Prinzipien, nach denen die funktionieren, die finden sich schon auch in tatsächlichen Schedulern wieder. Wenn es die Zeit zulässt, werden wir auch einen Blick auf einen konkreten, echten Scheduler, der in einem Betriebssystem arbeitet, werfen. Eine Frage, die wir auch am Rande behandeln werden. Jedes Mal, wenn der Scheduler aktiv wird, heißt das ja, er wählt einen anderen Prozess aus, der arbeiten soll. Ja, das heißt, es kommt zu einem Prozesswechsel oder Context-Switch, nennt man den auch. Und die Frage ist dann, was passiert da eigentlich? Ja, also ein Prozess wird praktisch angehalten, wird unterbrochen und ein anderer Prozess wird ausgewählt, der weiterarbeitet. Und da werden verschiedene Verwaltungsinformationen hin und her geschoben, damit das alles fehlerfrei funktioniert. Ja, und welche Dinge das sind, die da passieren, die werden wir uns auch in diesem Kapitel angucken. Dann kommt ein sehr großes Kapitel, wo wir auch im Praktikum sehr viel zu machen werden, weil man da viel auch im Bereich der Anwendungsprogrammierung macht, Synchronisation und Deadlocks. Da geht es grundsätzlich darum, dass Sie Parallelprogrammierung machen. Ja, ob Sie mehrere Prozesse haben, also praktisch mehrere Programmteile separat starten, die irgendwie miteinander kommunizieren, oder ob Sie Multithreaded-Applikationen entwerfen, also einen Prozess haben, in dem mehrere Threads vorkommen. In jedem Fall haben Sie dann das Modell, dass praktisch Ihr Problem, ja, was Sie in Form eines Programms ausdrücken, dass Sie das zerlegt haben in mehrere Teilprobleme, die Sie unabhängig voneinander bearbeiten können. Ja, unabhängig aber nur so weit, dass immer eine bestimmte Anzahl Rechenschritte möglich ist, ohne dass sich diese einzelnen Programmteile irgendwie koordinieren, aber irgendwann tun sie es doch. Ja, das können Sie in verschiedener Form, indem Sie sich Informationen zuschicken, indem ein Thread darauf wartet oder ein Prozess darauf wartet, dass der andere fertig ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich hatte Ihnen ja schon kurz dieses Beispiel mit den Geldautomaten gegeben, ja, die Geschichte, die Sie aus den Datenbanken als Transaktionsproblematik kennen. Da werden wir halt gucken, inwiefern diese Sachen beim Parallelprogrammieren auftreten können, solche Synchronisierungsprobleme, und wie Sie die umgehen oder vermeiden können. Dazu werden wir sogenannte Synchronisationsmethoden betrachten. Ja, das sind zunächst mal theoretische Konzepte, die Ihnen helfen, Ihre Programme so zu schreiben, dass es beim parallelen Betrieb keine Probleme gibt. Und diese theoretischen Konzepte sind aber von den Betriebssystemen umgesetzt. Ja, also damit Sie überhaupt vernünftig parallel programmieren können, muss das Betriebssystem entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, ja, die Ihnen dabei helfen. Und das sind eben die Implementationen von diesen theoretischen Dingen. Ja, und das sind zum Beispiel Mutexe, Semaphore und andere Dinge, die Sie vielleicht schon im Rahmen des Programmierens zum Beispiel in Java oder sowas kennengelernt haben. Wenn man dann anfängt und versucht, sich vor diesen Problemen zu schützen, ja, dann wird man so Dinge tun wie: ein bestimmter Prozess darf erst weiterarbeiten, wenn ein anderer Prozess irgendwie eine Ressource freigegeben hat, auf die er gerade zugreift oder sowas. Und wenn Sie sowas im größeren Stil machen, dann kann es sein, dass auf einmal alle Ihre Prozesse aufeinander warten, darauf, dass irgendwas passiert. Ja, und keiner von denen rechnet weiter, weil jeder sagt, ich darf erst, wenn der andere mit irgendwas fertig ist. Und wenn Ihnen sowas passiert, dann kommen Sie in einen Deadlock hinein. Das heißt, Sie haben eine Reihe von Prozessen, die alle nicht mehr weiterarbeiten können. Und das ist ein Problem, was man sich anschauen kann, wo man einfach versuchen muss, Deadlocks zu vermeiden. Ja, dann das nächste Thema ist die Speicherverwaltung. Da hatte ich auch schon kurz drüber gesprochen. Sobald Sie mehrere Programme gleichzeitig im Speicher haben, kriegen Sie das Problem, den Speicher irgendwie aufteilen zu müssen. Ja, dann könnten Sie darüber hinaus noch die Frage haben, was ist denn, wenn ich Programme ausführen will, die größer sind, also die mehr Speicher brauchen, als überhaupt an physikalischem Hauptspeicher zur Verfügung steht. Und da kommen Sie auf ein Konzept, das sich Virtualisierung des Speichers nennt. Ja, das ist also, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dieses Abstraktion und Virtualisierung, diese beiden Begriffe werden uns durch die ganze Veranstaltung verfolgen, das taucht immer wieder auf. Und Speicher ist eben eine der Sachen, wo man sich das sehr schön anschauen kann, wie das funktioniert, wo man konkret versteht, was da passiert. Da werden wir uns ganz konkret das Paging-Verfahren angucken, das eigentlich alle modernen Betriebssysteme verwenden. Paging, ganz kurz gesagt, teilt den zur Verfügung stehenden Hauptspeicher in sogenannte Speicherrahmen ein. Ja, das sind ähnlich wie Blöcke auf der Festplatte, kleine Speicherbereiche, die alle dieselbe Größe haben. Und einzelne Prozesse kriegen dann eine Auswahl von diesem Speicherrahmen zugeordnet, aber über ein raffiniertes Konzept, was es ermöglicht, dass die Prozesse nicht wissen müssen, welche von den Rahmen sie haben, ja, sondern die haben das Gefühl, die haben einen linear durchadressierten Speicherbereich, und dann gibt es eine Seitentabelle, die diese Seiten, die der Prozess sieht, den Speicherseitenrahmen im tatsächlichen Hauptspeicher zuordnet. Und das nennt man dann Paging, und das werden wir uns sehr ausführlich angucken. Da kann man auch schöne Übungsaufgaben zu machen, schöne Klausuraufgaben zu machen. Ich meine, Sie werden eh sicher die Strategie verfolgen, sich mal alte Klausuren anzugucken, die in den Betriebssystemen schon geschrieben wurden. Da gibt es einige Dinge auf den Webseiten der Dozenten, die hier Betriebssysteme lesen. Ich glaube, Sie finden bei mir eine Probeklausur aus dem alten Jahr, wenn Sie in die Sommersemester 2008 Geschichte reingucken, und Sie müssten auch beim Herrn Vogt zum Beispiel Klausuren finden. Ja, das läuft ja parallel, die Veranstaltung von Herrn Vogt, die im Prinzip dieselben Themen behandelt, und die Klausuren sind auch nicht so unterschiedlich. Seitenersetzungsstrategien sage ich Ihnen jetzt nicht, worum es da geht, aber es hat was damit zu tun, dass wenn der Speicher knapp wird, Sie irgendwie Teile von Programmen aus dem Hauptspeicher rauswerfen müssen. Und die Frage ist, welche Teile werfen Sie raus? Ja, und wenn Sie da nach einem bestimmten System vorgehen, dann haben Sie sich eine Strategie erarbeitet, nach der Sie Speicherbereiche frei machen. Und das nennt man dann eine Seitenersetzungsstrategie. Ja, und der letzte thematische Block fasst eigentlich zwei Sachen zusammen, die aber gewisse Verwandtschaft haben. Bei den Dateisystemen ist, denke ich, relativ klar, worum es geht. Die Festplatte speichert ihre Dateien und Verzeichnisse, und irgendwie muss das Ganze logisch organisiert werden. Da werden wir uns dann, wenn es soweit ist, zunächst mal ganz klassische, einfache Dateisysteme angucken, so wie CPM und MS-DOS sie hatten. Ich weiß nicht, ob CPM noch jemandem was sagt. Das war ein altes Betriebssystem, kann man als Vorläufer von MS-DOS ansehen, in den frühen 80er Jahren. Danach werden wir auch schauen, wie moderne Dateisysteme aufgebaut sind. Die Tatsache, dass Sie zum Beispiel mit sowas wie Verzeichnissen umgehen können und so eine Verzeichnishierarchie aufbauen, wo dann unter Datenprogramme irgendwas auf der fünften Stufe irgendwo Ihre Dateien liegen, das ist zum Beispiel nicht selbstverständlich. Es gibt auch Dateisysteme, die flach sind, ja, wo Sie praktisch nur das Wurzelverzeichnis haben und alles, was Sie an Dateien speichern, liegt in diesem Wurzelverzeichnis, und dann müssen Sie sich clevere Namen einfallen lassen, um darin was zu finden. Und im Rahmen der Dateisysteme ist dann halt auch interessant, wie verwalten Sie möglichst clever die freien Speicherbereiche auf der Platte? Ja, und wie ordnen Sie die benutzten Speicherbereiche den Verwaltungsblöcken zu? Ja, also, dass Sie, wenn Sie eine Datei lesen wollen, irgendwo nachschlagen, wo stehen denn jetzt die einzelnen Blöcke der Datei? Das ist nicht so trivial, wenn man sehr große Dateien zum Beispiel erzeugt, und das werden wir uns angucken. Da wird es auch einen Praxisteil dazu geben, der aber im Wesentlichen darin besteht, dass Sie nochmal sehen, wie Sie aus Programmen heraus Dateien öffnen können, was File-Deskriptoren sind und so weiter. Wenn Sie sowas in C schon mal gemacht haben, wird Ihnen da ein Teil von bekannt vorkommen. Ja, und bei I/O-Systemen geht es grundsätzlich darum, wie jetzt mit extern angeschlossenen Komponenten kommuniziert werden kann. Ja, schönes Beispiel wäre etwa ein serielles Modem, ja, so ein altmodisches Teil, wo Sie Internetverbindungen mit irgendwie 28.000 Bit pro Sekunde aufbauen können, also Jetzt nicht so richtig die schnellen Dinger, aber die hat man früher an eine serielle Schnittstelle angeschlossen, was man heute alles per USB macht. Und da ist jetzt die Frage, wenn so ein Signal reinkommt oder wenn Sie was rausschicken wollen über so ein Gerät, wie machen Sie das? Und da werden wir uns nur ein Teilthema angucken, nämlich das sogenannte Memory Mapped I/O, also auf Speicher abgebildete oder durch Speicher abgebildete Input-Output-Operationen. Und die Idee dabei ist, dass Sie das praktisch das Gerät, was Sie da haben, dass das ein Stück Speicher auch hat und das wird in den Adressbereich des Rechners eingeblendet. Ja, Sie schließen also dieses Gerät an, das meldet sich irgendwie an, sagt, ich habe Speicher, 32 Kilobyte Speicher oder so. Diese Geräte haben meistens nur sehr wenig von diesem Speicher. Und den können Sie dann auf einmal über eine normale Hauptspeicheradresse ansprechen. Ja, und das ist ein ganz raffiniertes System, denn anstatt jetzt irgendwie mit speziellen Prozessorbefehlen da Daten über die Eingabe-Ausgabeleitungen zu schicken, schreiben Sie einfach ein Wort in eine bestimmte Speicheradresse rein und das Gerät merkt das und holt sich die Informationen daraus und macht dann halt irgendwas damit. Na, und genauso können Sie empfangene Informationen auswerten, es kommt ein Interrupt rein. Und dann sehen Sie, aha, das Gerät hat irgendwelche Daten bereitgestellt und die lesen Sie dann einfach aus einer Speicheradresse raus. Also das ist ganz elegant und das ist eben eine moderne Methode, die sich Memory Mapped I/O nennt, die wir uns da anschauen werden. Das war es erstmal von der Gliederung. Sie werden mich ständig über Linux reden hören, was einfach damit zu tun hat, dass ich mich mit Linux gut auskenne. Ja, und vom Prinzip ist es völlig egal, anhand welchen konkreten Betriebssystems Sie diese Dinge hier kennenlernen. Na, wenn jetzt ein Windows-Experte vor Ihnen stehen würde, würde er Ihnen mehr über Windows erzählen. Aber bei Linux weiß ich halt eine Menge drüber und deswegen ist das für mich die bessere Wahl und damit auch für Sie, weil Sie weniger davon hätten, wenn ich Ihnen lange Vorträge über Windows halte. Linux hat noch ein paar andere Vorteile, die für Sie dann schon zum Tragen kommen könnten. Wenn Sie etwas, das wir hier besprechen, sich wirklich im Beispiel anschauen wollen, also wirklich sehen wollen, wie haben die Programmierer das in einem konkreten Betriebssystem umgesetzt, dann haben Sie unter Linux die Chance, weil eben der Linux-Betriebssystemcode, der Quellcode vollständig zur Verfügung steht. Ich will nicht behaupten, dass Sie da einfach irgendwie eine Datei aufmachen und direkt verstehen, was da passiert. Das ist schon ein ziemlicher Horror, wenn man versucht, sich da einzulesen. Ich kann auch nicht den ganzen Quellcode irgendwie verstehen, was die Leute sich da ausgedacht haben. Weil Linux ist natürlich auch nicht zu dem Zweck geschrieben worden, dass man möglichst leicht verstehen kann, was da passiert, sondern es ist an allen möglichen Ecken hochgezüchtet und optimiert, dass es möglichst gut und schnell arbeitet und nicht so, dass es irgendwie schönen Quellcode hat. Also es ist nicht einfach, aber Sie haben zumindest prinzipiell die Chance und es gibt ein paar gute Bücher, die sehr detailliert den Linux-Quellcode besprechen und ebenso Prinzipien da vorstellen. Ja, wenn wir im Laufe der Veranstaltung mit diesen Sachen anfangen, dann werde ich Ihnen da nochmal einen Buchtipp zu geben für die, die es interessiert. Ja, und potenziell, wenn Sie sich so weit eingearbeitet hätten oder haben, dass Sie einigermaßen verstehen, was da passiert im Linux-Quellcode, dann hätten Sie auch die Möglichkeit, Dinge zu ändern. Wenn Sie sagen, jetzt habe ich hier in der Vorlesung was über Scheduler gehört und der Scheduler, den Linux benutzt, der sieht aber ziemlich krank aus, da gucke ich doch mal, ob ich nicht einen besseren Scheduler machen kann, dann hätten Sie die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache einfach einen anderen Scheduler. Und oder Sie nehmen den vorhandenen und gucken, wie tut der was, wie arbeitet der und ändern da einfach was dran rum. Ja, und gucken, ob das entstehende System, wenn Sie es neu übersetzen, ob das noch arbeitet. Ja, wahrscheinlich wird es nicht mehr arbeiten, weil die Sachen doch relativ komplex sind und wenn man da dran rumfrickelt, dann passieren vielleicht komische Sachen, aber das hätte auch einen Nutzwert. Ja? Einfach mal zu sehen, okay, jetzt habe ich den Scheduler kaputt gemacht und dann zu verstehen, warum. Na, also wenn man sich für diese Sachen interessiert und damit ein bisschen rumspielen möchte, hat man da ein riesiges Feld für Experimente. Ja gut, dann ist es halt ein etabliertes Standardsystem. Also es ist zwar noch nicht annähernd irgendwie so weit verbreitet wie Windows auf allen möglichen Plattformen, aber es ist am Kommen. Und im Serverbereich, denke ich, ist es deutlich etabliert. Also wenn man guckt, wie viele Webserver so ein Linux-Apache-System verwenden, das ist schon eine beachtliche Menge. Und auf dem Desktop ist es noch fast nicht vorhanden. Also Leute, die jetzt privat oder im Büro Linux verwenden, das ist, keine Ahnung, 1-2% oder sowas. Wenn überhaupt, das ist sehr wenig. Aber man kann es dafür benutzen und dazu kommt noch, dass es auch für alle möglichen anderen Dinge nutzbar ist. Also es kann sein, dass Sie ein DSL-Modem haben und da oder ein DSL-Router und da läuft Linux drauf. Oder es kann sein, dass Sie irgendeine, was weiß ich, diese PlayStation 3 oder was ist das, die benutzt doch auch Linux. Ja, also es gibt allen möglichen Kram, ja, Geräte, die keine normalen PCs oder Server sind, die Linux-basiert sind. Ja, und das haben Sie ja letzte Woche schon gesehen, bei uns im Praktikumsraum haben wir es auch, sodass wir einfach hier damit ein bisschen rumexperimentieren können. Es ist so, dass ich zum Thema Windows schon einige Sachen Ihnen auch erzählen könnte. Es wird zum Großteil einfach davon abhängen, in welcher Zeit wir durch das Thema durchkommen. Ja, ich habe letztes Semester oder letztes Jahr auch diese Folie aufgelegt, da war Windows durchgestrichen und ohne dieses Fragezeichen. Es ist so, dass es ein ganz gutes Buch gibt, Windows Kernel Internals heißt das. Fällt jetzt der Name vom Autor nicht ein, aber es ist ein Klassiker. Der Typ macht auch Schulungen und stellt auch Lehrmaterialien über das Microsoft Academic Network oder sowas zur Verfügung. Also der weiß, wovon er spricht und da steht eine Menge drin darüber, wie Windows intern funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das in den Literaturhinweisen, nee, habe ich nicht drin, aber auf meiner Webseite ist es angegeben, das Buch. Und je nachdem, wie wir zeitlich durchkommen, werde ich also versuchen, bei ein paar Themen Ihnen auch was zu Windows zu erzählen. Es ist natürlich so, dass viele Dinge nicht ständig neu erfunden werden. Ja? Also bei vielen Sachen, wenn man sich die Mühe machen würde, es sich unter Linux und unter Windows anzugucken, würde man merken, im Prinzip machen die dasselbe. Ja? Aber an einigen Stellen sind die Ansätze eben doch sehr unterschiedlich. Ja, zum Beispiel die Frage, jetzt beim nächsten Kapitel, wo wir mit anfangen werden, Prozesse und Threads. Wie sind Threads implementiert im Betriebssystem? Da hat Windows einen ganz anderen Ansatz als Linux und es ist interessant, den auch zu sehen. Ansonsten, wer also heiß darauf ist, ganz viel über Windows zu erfahren. Ich denke, dass die Vorlesung von Herrn Vogt etwas Windows-lastiger ist. Allerdings glaube ich, dass Sie dieses Jahr da nicht reinwechseln können, wenn Sie das wollen.
Nach dem Teil steht Anwendung nur für 4a. Ist es hier aber möglich, aus der A-Gruppe sich für den Kurs
ja... Ja, wir haben alles, also für meinen Kurs ist alles freigeschaltet worden. Ja, das war einfach so, dass sich bei Herrn Vogt hatten sich irgendwie schon 37, 38 Leute angemeldet. Die, also diese Praktikumsgruppen waren voll und bei mir waren relativ wenig Leute drin. Und es war irgendwie so, dass ich nur für IF4B und dann noch für so ein paar Splittergruppen, es gibt irgendwie noch IF4W und also es gibt so ein paar, ich blicke selber durch das Konzept nicht ganz durch, aber die grundsätzliche Aufteilung, wer die Möglichkeit hat, sich wo anzumelden und wo nicht, das war vorher so, dass die meisten zum Herrn Vogt mussten und relativ wenige zu mir. Und deswegen haben wir das jetzt am Ende freigeschaltet. Ich glaube, bei mir kann jetzt wirklich jeder, der irgendwie mit IF4 anfängt, rein. Ja, also ich meine, da steht jetzt IF4 Stern und das heißt wirklich alles. Und also mittlerweile ist mein Kurs jetzt auch relativ gut gebucht. Ja, ich denke mal, alle, die wechseln wollten in diesen Kurs rein, haben das geschafft. Wer jetzt noch in den anderen, also wer zum Herrn Vogt wechseln möchte, der müsste wohl direkt mit ihm sprechen und das auch ziemlich schnell machen. Ja, also aber dessen Lehrmaterialien gibt es aber auch auf seiner Webseite. Ja, wie gesagt, nach dem, was mir Leute erzählt haben, ist es da etwas Windows-lastiger oder man hört weniger über Linux, was halt Geschmackssache ist. Die ähnlichen Folien finden Sie auch bei Professor Schnörr. Der hat auch schon ein paar Mal die Betriebssysteme gelesen, aber die Sachen von Herrn Schnörr und von Herrn Vogt sind relativ ähnlich. Wenn Sie auf einer der beiden Seiten Material finden, dann kann man das schon brauchen. Okay, durch die restlichen beiden Folien, da stehen nur 4 Bücher drauf. wo ich nur wenige Worte zu verlieren will. Das erste Buch hier oben, Tannenbaum, ist ein Klassiker. Das gibt es schon ganz lange, ist aber von der Theorie her aktuell. Also es sind genau die Themen drin, die wir hier auch behandeln werden, aber in dramatisch größerem Umfang. Und wenn das Buch ist, was ich... Ja, also es gibt zwei Bücher von Tannenbaum, die beide irgendwie Operating Systems, das andere heißt Modern Operating Systems. Dieses Ding nicht unbedingt kaufen, aber vielleicht mal ausleihen. Da sind hinten 300 Seiten Quellcode zu irgendwas drin, die Sie nicht unbedingt lesen müssen komplett, aber wo man vielleicht mal reinschauen kann. Das Buch ist so aufgebaut, dass es ein vollständiges Betriebssystem erklärt, ja, und den vollständigen Code auch dazu zeigt. Und dieses Betriebssystem heißt Minix, endet also auf IX, ist also auch irgend so ein Unix-artiges System. Ja, ist in gewisser Weise mit Linux verwandt. Und als der Linux-Erfinder Linus Torvalds angefangen hat zu entwickeln, hat er Minix benutzt, um irgendwie eine Plattform zu haben, auf der er gearbeitet hat. Minix ist nicht wirklich zu irgendwas zu gebrauchen. Ja, man kann da Images zum Installieren runterladen von der Webseite von dem Professor Tannenbaum und das installieren und dann kommt es auch hoch und man kann in der Shell arbeiten und ich glaube, die aktuelle Version kann sogar eine grafische Oberfläche starten. Aber es ist nicht dafür gemacht, dass Sie damit arbeiten. Es ist dafür gemacht, dass man damit lernen kann, dass man Prinzipien verstehen kann und sich den Quellcode angucken kann. Und das Buch ist so aufgebaut, dass er praktisch durch die theoretischen Themen durchgeht, ja, also ihm im Prinzip die Sachen erklärt, die ich Ihnen auch erklären werde. Und immer dann, wenn er so einen Theorieblock abgeschlossen hat, dann sagt er, und in der praktischen Implementierung sieht es folgendermaßen aus. Ja, und dann zeigt er immer nur kleine Codeabschnitte und sagt, ja, da haben wir zum Beispiel das hier, da machen wir Datenstrukturen, die sehen so und so aus, eine Prozessliste, die bauen wir folgendermaßen auf, die soll folgende Informationen speichern und so weiter. Und dazu gibt es dann immer, neben diesen kleinen Codeblöcken, die man so direkt im Fließtext mitlesen kann, gibt es dann Verweise nach hinten in diesen Anhang, wo einfach der komplette Quelltext ist, ja, den Sie auch runterladen und am Rechner angucken und auch selber übersetzen könnten. Und das ist eben was, wenn man ein bisschen Zeit hat, und ich vermute, deswegen müsste ich Ihnen das gar nicht erzählen, weil Sie wahrscheinlich keine Zeit haben, aber das wäre eben eine Sache, wo man schneller reinfinden kann, als jetzt zum Beispiel in den Linux-Kernel. Ja. Weil es sind eben nur 300 Seiten oder so und den Linux-Kernel, den drucken Sie nicht auf 300 Seiten. Im krassen Gegensatz dazu, das Buch, was da als zweites genannt ist, ist ziemlich kurz, hat glaube ich nur so, also insgesamt so 250 oder 300 Seiten und erzählt Ihnen kompakt nicht alles, was ich Ihnen hier erzähle, fehlen ein paar Kleinigkeiten, dafür gibt es irgendwas anderes zusätzlich, aber das ist etwas, was man mal, wenn man mal am Wochenende Zeit hat, mal durchlesen kann, wenn man schnell liest. Also das wäre eine Möglichkeit, einfach einen kurzen Text zu haben, und dieses Buch ist auch relativ Linux-lastig. Ja, es ist auch ein Praxisteil drin, der Ihnen die Sachen, die wir hier auch im Praktikum noch machen werden, erklärt, was eigentlich in ein Theoriebuch gar nicht reingehört. Aber es ist ein ganz ordentliches Buch. Achso, dieses erste gibt es übrigens auch in der deutschen Version. Ich habe da, wo die Bücher im Original Englisch sind, habe ich Ihnen immer das englische Buch genannt, weil ich finde, dass gerade Informatikbücher, wenn sie von britischen oder amerikanischen Autoren sind, häufig fantastisch geschrieben sind, also im Vergleich zu einem deutschen Lehrbuch. Also meine Erfahrung einfach, deutsche Lehrbücher sind oft ein bisschen trocken, verwenden nur Passive, lässt sich tun oder Substantivierungen, dass also nicht der Leser auch nicht direkt angesprochen wird. Und die englischen Bücher, die sind irgendwie immer ein bisschen lockerer drauf, die reden mit Ihnen, die sagen, ja, dann wenn Sie das und das nicht verstehen, dann machen Sie dies und das. Das ist irgendwie eine menschlichere Art der Ansprache. Ich weiß nicht, ob die in den Übersetzungen ins Deutsche dann stark leiden oder nicht. Ja, vielleicht bleibt der Stil sogar erhalten, wenn jetzt das original englische Buch übersetzt wurde. Aber ich empfehle halt dann, solche Literatur direkt auf Englisch zu lesen. Ja, man hat auch manchmal Übersetzungsfehler, dass irgendwelche Sachen kaputt sind. Also ich habe mich teilweise schon in deutschen, also übersetzten, ins Deutsche übersetzten Büchern geärgert, dass da irgendwelche Bugs drin waren. Und deswegen würde ich immer die englischen nehmen. Zwei weitere englische Bücher, die auch beide Klassiker sind und sich genauso als Standardwerk eignen, habe ich hier noch genannt. Da kann ich Ihnen so viel jetzt nicht drüber erzählen, weil ich die nicht so sorgfältig durchgearbeitet habe. Der Silberschatz, aus dem habe ich einige Grafiken übernommen, die Sie hier ab und zu auf meinen Folien finden würden. Da habe ich nur in Erinnerung, dass da viele Sachen schön illustriert sind. Ansonsten kann ich Ihnen nicht wirklich sehr viel über diese beiden Bücher sagen. Okay, das war das, was ich eigentlich letztes Mal schon durcharbeiten wollte. Jetzt haben Sie einen groben Überblick gekriegt. Haben Sie bis dahin irgendwelche Fragen zu dem, was ich Ihnen erzählt habe? Ja. Das Python-Buch, das ich Ihnen empfehlen wollte, habe ich mir nicht rausgesucht. Ich versuche bis morgen es im Kopf zu behalten. Ja, wir sind ja auch morgen in einem Raum, wo wir Internetzugang haben. Und dann, also wenn ich sehe, dann weiß ich sowieso, was ich meine. Ich muss es dann nur suchen. Okay. Was ich Ihnen dann... Achso, noch weitere Fragen? Ich wollte Ihnen dann noch die Umfrageergebnisse, ich habe ja letzte Woche so eine Mini-Umfrage gemacht, nicht vorenthalten. So, das erste, was ich abgefragt hatte, war, in welchen Sprachen können Sie programmieren? Drängt sich ja auf, dass man Informatiker sowas fragt. Und wenn Sie dann sehen, bei Python hat noch niemand Erfahrung mit. Ja, und wenn ich Ihnen dann jetzt sage, und deswegen werden wir schön einige Dinge in Python machen, dann sagen Sie, warum macht der Depp eine Umfrage, um dann doch irgendwas zu machen, was kein Mensch kann. Aber der Sinn der Umfrage war nicht, dass ich dann sagen kann, okay, die meisten von Ihnen machen Java, also machen wir es auch in Java, weil ich einfach möchte, dass Sie schnell irgendwas fertig kriegen. Wir haben nur 13 Praktikumsstunden und wenn ich Sie jetzt in Java irgendwas entwickeln lasse, dann ist das zwar toll, weil Sie schon gut Java programmieren können, aber Sie kriegen in der Zeit die Programme nicht geschrieben, von denen ich möchte, dass Sie die schreiben, weil Sie in Java komplexe Dinge einfach vorher deklarieren müssten und alles testen müssen, durch den Compiler jagen und so weiter. Die Softwareentwicklung in Java ist langwierig. Ja? Also ich könnte dann viel weniger Themen von Ihnen bearbeiten lassen und das könnte man machen, wenn wir doppelt so viele Praktikumsstunden hätten oder sowas. Ja, wie eigentlich zu erwarten war, haben die meisten mit objektorientierten Sprachen, also Java ist hier ganz vorne oder C++ schon Erfahrungen. Ja, die Legende ist also immer von links nach rechts, das Blau ist keine Kenntnisse, Grün ist Anfänger, Rot fortgeschritten und Gelb Profi. Und da haben wir also die meisten fortgeschrittenen Anwender bei Java, wenn man die Profis noch dazu nimmt. Bei C, ja, die nicht objektorientierte klassische Variante von C++ ist es so gemischt mit einigen, die da gar nichts machen. Und ja, das ist also die eine Geschichte. Dann hatte ich gefragt, mit welchen Plattformen entwickeln Sie da? Und da hat also Windows bei allen Sprachen, die Sie überhaupt benutzen, die Nase vorn. Es haben auch ein paar Leute noch andere Sprachen angegeben, das habe ich jetzt hier nicht in die Statistik aufgenommen, weil es nur Einzelmeldungen waren. Sie sind es also überwiegend gewohnt, das Ganze unter Windows zu machen und haben dann da sicher irgendwelche integrierten grafischen Entwicklungsumgebungen. Das, was wir hier machen werden, wird ein bisschen einfacher aussehen. Sie haben eine Shell, Sie können aus der einen Editor starten und dann von Hand einen Compiler aufrufen. So wird das Ganze halt unter Linux laufen. Ja, die Minderheit, die mit Linux entwickelt, wird das dann schon kennen, aber wir machen da keine großen Sachen. Also Sie werden keine größeren Mengen an Bibliotheken einbinden müssen oder sowas, sondern Sie schreiben kleine 20-30-zeilige Dateien. In dem Fall, wo wir mal das ein oder andere C-Programm schreiben werden. C ist im Betriebssysteme-Umfeld einfach wichtig, weil die meisten Betriebssysteme in C geschrieben sind. Ja, es drängt sich irgendwie auf, es ist einfacher, Assembler-Code direkt in C zu integrieren. Und wenn Sie Betriebssysteme für den praktischen Einsatz schreiben wollten, dann müssten Sie immer wieder Teile in Assembler machen, weil kompilierter Code einfach nicht schnell genug ist. Ja. Je mehr Eigenschaften einer Hochsprache Sie in der Sprache haben, je mehr Abstraktionen und komplexe Strukturen da drin vorkommen, desto schlechter ist der übersetzte Code, der hinten rauskommt. Ja. Umso einfacher wird es zu programmieren, weil man zusätzliche Werkzeuge an der Hand hat, die man sonst nicht hat, aber die Ergebnisse sind nicht mehr so optimiert. Und viele Betriebssystemteile müssen eben in Assembler gemacht werden. Wir werden aber hier selber nicht in Assembler irgendwas programmieren. Dann hatte ich Sie gefragt, wie es aussieht. Wollen Sie, dass ich Ihnen diese E-Learning-Plattform Moodle zeige und da ein bisschen was mache? Das Ergebnis war, 6 Leute haben Ja gesagt, einer hat gesagt Nein und dem Rest war es egal. Ich werte das als Votum, dass wir ein bisschen was in Moodle machen werden. Ich weiß noch nicht was. Ich habe das System schon mal aufgesetzt. Ich werde Ihnen morgen auch zeigen, wie Sie sich da einen Benutzer-Account verschaffen können. Und irgendwann im Laufe des Semesters werde ich dann mal schauen, dass wir das auch ein bisschen nutzen. Ja, unabhängig davon, ob es uns jetzt in der Veranstaltung irgendwie weiterbringt, ist es einfach gut, das mal gesehen und damit gearbeitet zu haben. Ja, und dann hatte ich noch als letztes Ihre Erwartungen an die Veranstaltung abgefragt und habe da erwünschte Antworten bekommen. Also die meisten haben die Erwartung zu lernen, wie Betriebssysteme im Allgemeinen funktionieren. Und das ist auch das, was ich hoffe, Ihnen vermitteln zu können. Dann gab es 8 Teilnehmer, die geschrieben haben, ich möchte lernen, wie Linux oder Unix funktioniert. Da werden Sie teilweise einen Einblick kriegen, ja, weil ich nicht alles Ihnen zeigen kann an einem konkreten Unix-System, aber Teile werden Sie eben sehen. Insgesamt ist natürlich jedes aktuelle Betriebssystem viel zu umfassend, als dass ich Ihnen in einer Veranstaltung, wo wir 2 Vorlesungsstunden haben, ein komplettes Betriebssystem erklären könnte. Damit können Sie sich mehrere Jahre beschäftigen und wissen es immer noch nicht. Weniger hatten die Erwartungen, etwas über Windows zu erfahren. Und diese wenigen werden wahrscheinlich dann auch am meisten enttäuscht sein, weil ich eben über Windows vergleichsweise am wenigsten erzählen werde. Dann haben einige, 5 immer hingeschrieben, Betriebssysteme bedienen in Richtung Systemadministration, was wie so ein Zertifizierungskurs, wo sie irgendwie LPI oder Red Hat zertifiziert sind oder Microsoft zertifiziert oder sowas als Administrator. Das machen wir gar nicht, weil es nichts damit zu tun hat, wie die Dinge funktionieren. Ich meine, wenn jemand weiß, wie das ein konkretes Betriebssystem funktioniert im Detail, dann hat er wahrscheinlich auch kein Problem, sich die Anleitung zu irgendeinem Administrationstool kurz durchzulesen, um zu sagen, okay, um die Platte zu partitionieren, mache ich dies und das. Aber das hat nicht allzu viel Sinn im Rahmen einer Betriebssysteme-Vorlesung. Und das letzte Thema, Systemprogrammierung, werden wir teilweise behandeln. Ja, Systemprogrammierung bedeutet ja systemnahe Programmierung, also letzten Endes schon Anwendungsentwicklung, aber eben mit ständigem Zugriff auf irgendwelche Betriebssystemfunktionen, also Möglichkeiten, die Ihnen das System zur Verfügung stellt. Und die nutzen Sie schon in dem Moment, wo Sie printf Hallo Welt schreiben oder in irgendeiner anderen Sprache einen Ausgabebefehl, weil es letzten Endes eine Betriebssystemfunktion ist, die dafür sorgt, dass die Sachen auf dem Bildschirm, in einem Fenster oder sonst wo erscheinen. Gut. Ja, dann starten wir mit dem ersten richtigen Inhaltskapitel. Also es geht um Prozesse und Threads. Zunächst mal eine ganz grobe Gliederung nochmal dazu. Wir werden das sowohl hier in der Vorlesung als auch im Rahmen des Praktikums uns angucken und werden da auch morgen schon mit anfangen, also im Praktikumsteil. Was Sie hier in der Vorlesung kriegen, ist natürlich die theoretische Information, das Grundlagenwissen. Wir werden uns die ganzen Dinge abstrakt, ja, für beliebige, nicht näher zu definierende Betriebssysteme anschauen. Und dann werden wir uns konkret anschauen, das zähle ich noch zum Theorieteil, wie das Ganze im Linux-Kernel funktioniert. Und im Rahmen des Praktikums werden Sie dann sehen, wie Sie einige Dinge konkret anwenden können. Also was wir morgen zum Beispiel im Praktikum auch machen werden, sind einfache Sachen zu Prozessen, wie Sie die von der Shell aus steuern können, im Sinn von, wie starte ich eine Anwendung, wie halte ich die vorübergehend an, wie kann ich sie wieder fortsetzen, ja, über Mittel, die im Prinzip das Betriebssystem zur Verfügung stellt, ja, Kontrollmethoden, wo Sie von der Shell aus drauf zugreifen würden. Das würde sogar in den Bereich Systemadministration ganz grob gesehen fallen oder sogar Systemnutzung, aber um einen gemütlichen Einstieg zu kriegen, vor allem für die, die bisher noch nicht in der Linux-Umgebung gearbeitet haben, denke ich, ist das ganz vernünftig. Und dann werden wir uns auch anschauen, wie Sie in Prozessen, in C-Programmen neue Prozesse erzeugen und auch wie Sie Threads erzeugen, sobald Sie wissen, was das ist. Ja, ein paar einleitende Worte. Dieses Thema Prozesse und Threads hat seinen Sinn eben darin, dass wir es mit Multitasking-Systemen zu tun haben. Ja, traditionelle Betriebssysteme waren Single-Tasking-Systeme, also welche, wo ein einziges Programm nur laufen kann, wie zum Beispiel MS-DOS oder CPM oder noch ältere Betriebssysteme. Letzten Endes schon die uralten Maschinen, wo sie irgendwelche Lochkarten reingefüttert haben, auf denen Programmcode und Daten standen und die dann am Ende mit einem Lochkartenstanzer die Ergebnisse ausgegeben haben oder auf einem Matrixdrucker oder sowas. Diese Systeme waren auch Single-Tasking-Systeme, na, weil die haben halt von der Lochkarte das Programm gefressen, haben irgendwas gemacht, damit haben es halt ausgeführt und die Ergebnisse ausgedruckt und dann das nächste Programm vom Kartenstapel gelesen. Also das ist der Anfang der Geschichte gewesen. Und modernere Systeme machen eben Multitasking wie Windows, Linux und alles, was sie sonst hier aktuell antreffen. Und die andere Geschichte ist dann, haben Sie Single Processing oder Multiprocessing? Und da stellt sich die Frage, hilft es, wenn Sie mehrere CPUs, mehrere Prozessoren verwenden? Es gibt Betriebssysteme, die davon nicht profitieren. Sowas wie Windows 95, wenn das noch irgendwo läuft, wenn Sie da zwei CPUs reinstecken, vielleicht merkt das Betriebssystem, dass es eine zweite gibt und schaltet die ab. Aber es wird sie auf jeden Fall nicht benutzen. Und modernere Systeme sind dann natürlich in der Lage, mehrere CPUs zu verwenden. Und dadurch entstehen ihnen neue Verwaltungsprobleme. Ja. Auf den ersten Blick klingt es ja toll, wenn ich mehrere CPUs habe, dann kann ich ja echtes Multitasking machen. Also auf vier CPUs können wirklich vier Prozesse echt zeitgleich laufen. Ja, mit jedem Takt praktisch werden dann nicht eine Instruktion, sondern direkt vier Instruktionen aus verschiedenen Prozessen ausgeführt. Aber es bringt ihnen neue Verwaltungsprobleme. Ja, zum Beispiel beim Zugriff auf gemeinsame geschützte Daten. Diese vier CPUs sind alle mit dem Speicher verbunden und können also gleichzeitig Daten aus dem Speicher lesen oder das zumindest wollen. Und da kommen neue Probleme mit rein. Als Beispiel einfach für eins der alten Systeme habe ich Ihnen MS-DOS mal aufgeführt, also Microsoft Disk Operating System. War die Grundlage von den älteren Windows-Versionen, lief da immer im Hintergrund. Ganz früher hat man nur MS-DOS gehabt, ein reines Textmodus-Betriebssystem. Und das war sehr einfach gestrickt. Ja, es wurde von der Platte irgendwie so Bootcode, eine Art Kernel, letzten Endes der MS-DOS-Kernel, also der Betriebssystemkern, geladen. Dann hat dieses kleine Betriebssystem ein Programm namens Command.com nachgeladen und das war der Kommandozeileninterpreter, was Windows heute Eingabeaufforderung und der Rest der Welt Shell nennt. Und aus dieser Shell heraus konnten Sie dann Befehle eingeben, die entweder interne Befehle waren, sowas wie Dateien in einem Verzeichnis anzeigen, oder Sie haben ein Programm gestartet, ja, meinetwegen Word. Und wenn Sie das gestartet haben, dann hat diese Shell dafür gesorgt, dass das Programm in den Hauptspeicher geladen wird und startet. Ja. Und es konnte sogar sein, dass dann dieser Kommandozeileninterpreter weg war oder nur noch ein Rumpfstück davon da war, weil das eigentliche Programm das Ding überschrieben hat. Weil grundsätzlich es nicht möglich war, zum Beispiel zwischendurch aus Word heraus nochmal schnell in diese Kommandozeile zurückzuspringen. Ja, es lief immer nur ein Programm. Und ja, dann konnten Sie halt Ihre Texte bearbeiten oder sonst was tun, und wenn Sie das Programm beendet haben, dann konnten Sie dann wieder in den Kommandozeileninterpreter reinspringen, der eventuell dann erst wieder nachzuladen war. Ja. Aber so war eben das Prinzip, ein Programm lief immer, und dieses Programm hatte echten Zugriff auf das ganze System. Ja, also die ganze Hardware, alles stand dem Programm direkt zur Verfügung. Es konnte den ganzen Speicher nutzen, konnte den zum Beispiel auch mit Nullen überschreiben, sodass danach nichts mehr lief und neu booten mussten. All diese Möglichkeiten waren da. Und wenn so ein Programm auch einfach nur in der Endlosschleife abstürzte, dann war eben Feierabend, und dann hat man Ctrl-Alt-Delete gedrückt und dann ging es weiter. In dem Moment, wo Sie jetzt den Übergang von einem Single-Tasking zu einem Multitasking-System machen, kommen Sie eben in dieses Problem rein, dass Sie sagen, das Betriebssystem sollte besser gut wissen, was für Programme liegen da im Speicher, ja, was haben die bisher gemacht, was werden die vielleicht in Zukunft noch tun. Das heißt, es wird einfach eine große Menge an Verwaltungsinformationen anfallen, die irgendwie gesammelt werden müssen. Ja. Und das hatte ich Ihnen ja in der Einleitung letzte Woche schon erzählt. Ja, Sie abstrahieren dann das Ganze ein bisschen und sagen, ich spreche nicht mehr von einem Programm, sondern von einem Prozess. Und ein Prozess ist viel mehr. Der ist eben nicht nur das Programm, sondern dazu gehören auch die Daten, die das Programm erzeugt und verarbeitet. Dazu gehören die Verwaltungsdaten, die das Betriebssystem braucht, um zum Beispiel zwischen den Prozessen hin und her zu schalten. Und es gehören auch konzeptuelle Dinge dazu, wie dass ich sage, ich will, dass Prozesse voneinander abgeschottet sind. Ja, Sie können auch ein Betriebssystem schreiben, wo Sie sagen, ich will das nicht, ist mir egal. Meine Prozesse sind gutartig und von mir selber geschrieben, die sind super, die werden niemals andere Prozesse angreifen. Dann können Sie auch ein Betriebssystem nehmen, was es nicht tut, was also erlaubt, dass Sie zum Beispiel aus einem Prozess irgendwie in den Code eines anderen Prozesses reinspringen. Ja, vielleicht will man das. Wir werden uns auf jeden Fall angucken, wie man es verhindern kann, weil man meistens das nicht will, vor allem wenn man nicht weiß, welche Programme auf einer Maschine laufen werden. Ja, diese ganzen Verwaltungsdaten, die da anfallen, von denen ich gesprochen habe, die speichern Sie in der sogenannten Prozessliste. Ja, die Prozessliste enthält die Informationen über alles, was zu so einem Prozess zu speichern ist. Und dazu hat jeder Prozess eine Datenstruktur, die sich Prozesskontrollblock nennt, PCB. Da stehen verschiedene Dinge drin. Ja, unter anderem haben Sie da einen Identifier, also eine Prozess-ID drinstehen. Dann haben Sie Registerwerte. Mit Register ist jetzt, sind die CPU-Register gemeint. Ja, je nachdem, auf welcher Plattform Sie da arbeiten, haben Sie ja eine große Reihe an Prozessorregistern, die Sie in Ihren Programmen verwenden für interne Berechnungen. Ja, Sie laden irgendwelche Daten aus dem Speicher in die Register, führen dann Additionen und andere Operationen damit durch, Vergleichsoperationen. Und wenn Ihr Programm unterbrochen wird, dann müssen diese ganzen Registerinhalte gesichert werden. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn Sie eine Unterroutine aufrufen, da schreiben Sie Ihre Registerinhalte vorher auf den Stack, damit die nicht kaputt gemacht werden. Aber wenn wir jetzt aus Betriebssystemsicht das angucken, so eine Unterbrechung eines Prozesses ist schlimmer, als eine Unterroutine anzuspringen, weil Sie gar nicht wissen, was der nächste Prozess da drankommt, mit den Registern tun wird. Und deswegen werden sicherheitshalber einfach sämtliche Register gespeichert. Also müssen Sie in dieser Prozessliste, in einem einzelnen Prozesskontrollblock, genug Platz haben, dass Sie sämtliche Hardware-Register da reinschreiben können. Dann gehört dazu Speicherbereiche des Prozesses. Also welche wie viel Speicher nutzt der Prozess und wo liegt der? Diese Informationen müssen auch in irgendeiner Form in der Prozessliste in jedem einzelnen Prozesskontrollblock drinstehen. Dann können Ihre Prozesse Dateien öffnen und mit Sockets arbeiten. Sockets können Sie für so lokale oder auch für Netzwerkkommunikation zwischen mehreren Prozessen verwenden. Ist etwas Ähnliches wie, also vom Handling her, wie Dateien. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Informationen über diese Dinge, wenn sie geöffnet sind, die müssen Sie auch speichern. Ja, damit, wenn Sie eine Datei geöffnet haben und der Prozess wird unterbrochen und kommt irgendwann wieder dran, damit er noch weiß, ja, ich habe eine offene Datei und die Zugriffsmöglichkeiten darauf sind diese und jene. Und dann kommen auch noch so Dinge hinzu, dass ein Prozess weiß, welche andere Prozesse ihn gestartet hat. Na, wir werden uns das noch angucken. Sie haben so eine Art Baum, oder nicht eine Art, sondern genau eine Baumstruktur, in der alle Prozesse angeordnet sind, weil jeder Prozess einen sogenannten Vaterprozess hat, der ihn gestartet hat. Und dann gibt es vielleicht noch, wenn Ihr Betriebssystem sowas wie Prioritäten unterstützt, also dass bestimmte Programme wichtiger als andere sind, dann kann ein Prozess auch noch eine Priorität haben und sowas steht auch im Prozesskontrollblock drin. Okay, bevor wir mit den nächsten Folien weitermachen und uns Prozesse im Detail anschauen, würde ich sagen, machen wir jetzt die Pause bis 12 nach. Dann machen wir weiter. Jetzt noch ein paar Detailinformationen zu Prozessen. Ganz wichtig bei Prozessen, und das werden wir auch immer wieder hören im Zusammenhang mit Unterscheidungen von Prozessen und Threads. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, was Threads sind, aber ich weise trotzdem jetzt schon darauf hin, dass das der zentrale Unterschied ist. Prozesse haben einen eigenen Adressraum. Ja, das heißt, wenn Sie ein Programm starten, entsteht ein Prozess. In dem Prozess wird das Programm ausgeführt, das Sie gestartet haben, und es läuft in seinem eigenen Speicherbereich. Ja, dieser Speicher gehört nur diesem einen Prozess. Ob es anderen Prozessen möglich ist, da reinzuschreiben oder nicht, hängt davon ab, wie gut Ihr Betriebssystem ist, aber es sollte nicht möglich sein. Im Idealfall sind Prozesse komplett voneinander abgekapselt. Ja. In diesem eigenen Speicherbereich stehen da verschiedene Sachen drin, also dass das ausführbare Programm drin steht, darüber haben wir schon gesprochen. Das Programm wird von der Platte geladen und liegt dann im Speicher, damit halt die CPU die einzelnen Anweisungen sich da rausholen kann aus den Speicheradressen. Genauso stehen aktuelle Daten da drin. Ja, sobald Sie anfangen mit dem Programm irgendwas zu berechnen oder weitere Informationen von der Platte nachzuladen, füllen Sie Datenbereiche im Speicherrahmen oder im Speicherbereich von diesem Prozess. Und auch diese ganzen Dinge, die wir eben schon kurz erwähnt haben, also Befehlszähler und solche Sachen, die gehören auch zu diesem Prozess und müssen auch irgendwie mit dem Prozess gemeinsam verwaltet werden. Etwas, was wir vorhin noch nicht hatten, sind der Stack und der Stackpointer. Und dazu mal ein Blick auf den Speicher, wie ein Prozess ihn nutzt. Ja, was Sie jetzt hier symbolisch dargestellt sehen, also dieser ganze Block hier, das ist praktisch der Speicherbereich eines einzelnen Prozesses. Ja, also nicht der gesamte Speicher des Systems irgendwie, sondern das ist nur der Speicher, der dem Prozess zur Verfügung gestellt wird. Und darüber hinaus darf der Prozess oder soll er auch keinen Zugriff auf weiteren Speicher haben. In der Regel legt man an den niedrigeren Adressen innerhalb von diesem Speicherbereich, legt man den eigentlichen Programmcode ab, also die Instruktionen, die ausgeführt werden, wo Verzweigungen, Sprungbefehle und so weiter stattfinden. Darüber zu den höheren Adressen hin wird dann Datenspeicher praktisch verwendet und der kann dynamisch wachsen. Ja, es kann sein, dass Sie in Ihrem Programm bestimmte Variablen vorab deklariert haben. Die sind dann schon da, wenn das Programm startet, weil dieser Bereich schon freigehalten wurde. Vielleicht sogar schon mit Daten gefüllt, wenn es irgendwie Konstanten oder sowas sind. Aber Sie können ja dynamisch weitere Variablen erzeugen. Ja, also irgendwie einfach den verfügbaren Rahmen weiter ausschöpfen. Und analog dazu gibt es dann noch den Stack, der von den hohen Adressen aus anfängt und Stack und Daten wachsen praktisch so aufeinander zu. Ja, also wenn Sie den Stack verwenden Sie dafür, dass Sie, wenn Sie jetzt Unterroutinen aufrufen, dass Sie Argumente und Rücksprungadressen irgendwie auf den Stack schreiben. Und wenn Sie dann aus der Routine zurückkommen in Ihr Hauptprogramm, dann holen Sie die Sachen wieder runter vom Stack. Ja, das ist so ein Last-In-First-Out-Speicher. Und man hat es halt typischerweise so, dass Stack und Daten von unterschiedlichen Grenzen aufeinander zuwachsen, weil man vorab nicht weiß, wird der Stack eher mehr Platz brauchen oder werden die Daten, die dynamisch sich vergrößern, eher mehr Platz brauchen. Und dadurch kann man halt für beides zusammen eine bestimmte Menge an Speicher reservieren und ist dann flexibel, dass man halt für alle Möglichkeiten gewappnet ist. Wir gehen jetzt, solange wir uns noch nicht mit dem Thema Speicherverwaltung beschäftigen, und das kommt eben erst ein ganzes Stück später dran, gehen wir davon aus, dass jeder Prozess, wie auch immer er das hinkriegt, einen zusammenhängenden, linear adressierbaren Speicherbereich hat. Ja, das heißt, wenn das Programm insgesamt etwa 64 Kilobyte Speicher nutzen könnte, dann hätten wir hier unten eine Adresse 0, wo die erste Instruktion, ja, das erste Befehl des Programmcodes drin steht, und oben ist die Adresse irgendwas 65.535 und da ist praktisch hört der Stack auf. Ja. So stellen wir uns das jetzt vereinfacht vor. Wenn wir dann Speicherverwaltung anfangen, dann werden Sie sehen, dass es so ähnlich läuft. Ja, die Sicht des Prozesses auf den Speicher wird genau diese Sicht bleiben, nämlich die eines linear adressierbaren Speichers. Aber dass das so ist, verlangt eben clevere Mechanismen und ist nicht selbstverständlich. Man könnte sich auch Modelle denken, wo der Speicher nicht linear adressierbar ist, sondern wo Sie einzelne Chunks von Hauptspeicher irgendwo haben und dann damit rumhantieren müssen, an den richtigen Stellen zu arbeiten. Aber für unsere Zwecke jetzt, wo wir uns Prozesse anschauen, sollen Sie davon ausgehen, es ist linearer, zusammenhängender, durchgehender Speicher. Wichtig ist, Prozesse können sich in verschiedenen Zuständen befinden. Ja, der Idealzustand für einen Prozess, der also angestrebt wird von jedem Prozess, ist, dass er läuft, ja, dass er also gerade ausgeführt wird, dass er gerade die CPU hat und der Reihe nach seine Anweisungen ausführt, ja, weil je häufiger er das machen kann, desto schneller ist er auch irgendwann fertig und kann beendet werden und die Aufgabe, die er erledigen soll, ist abgeschlossen. Aber das ist nur der Idealzustand, in der Regel läuft er nicht, ist nicht aktiv, sondern ist in einem der beiden folgenden Zustände. Die meiste Zeit dürfte ein Prozess im Zustand bereit verbringen. Bereit heißt, es gibt kein prinzipielles Hindernis dafür, dass dieser Prozess laufen kann, außer er hat halt keine CPU gekriegt. Ja? Wenn es nur eine CPU gibt, dann ist die gerade nicht verfügbar. Sie führt nämlich gerade irgendeinen anderen Prozess aus oder vielleicht laufen auch gerade interne Betriebssystemoperationen, sodass gerade überhaupt kein Prozess läuft. Ja? Also die meiste Zeit dürfte ein Prozess im Zustand bereit sein. Dazu kommt dann ein weiterer, aber nicht ganz so unerfreulicher Zustand, nämlich der des Blockiertseins. Blockiert oder wartend ist ein Prozess immer dann, wenn er eine I/O-Operation angestoßen hat. Das werden wir uns dann später noch anschauen, aber die Grundidee ist, wenn Sie zum Beispiel einen Festplattenzugriff machen, ja, dann schicken Sie irgendwie eine Information an den Festplattencontroller und sagen, ich will irgendwelche Sachen lesen. Na, konkret, Sie sagen natürlich dem Betriebssystem, ich will einen Block aus einer Datei haben, so und so viele Bytes ab irgendeiner bestimmten Stelle oder ab der aktuellen Leseposition. Aber das wird übersetzt in etwas, was direkt auf die Platte zugreift. Ja, und da wird letzten Endes eine Anweisung an den Festplattencontroller draus. Und diese konkrete Anweisung jetzt, wo Sie sich also schon durch verschiedene Library-Schichten irgendwie durchgearbeitet haben und am Ende dann sagen, jetzt lese ich von der Platte, diese Anweisung führt dazu, dass gewartet werden muss. Ja, weil Sie schicken dieses Kommando an den Controller und dann wird vielleicht eine Sekunde vergehen oder eine halbe oder irgendwas bis irgendwann die Daten, die Sie haben wollten, sowohl von der Platte gelesen, als auch schon vom Controller in den Speicher reingeschrieben wurden. Na, und erst dann stehen Sie zur Verfügung. Und in der Zwischenzeit können Sie natürlich Millionen von CPU-Anweisungen ausführen. Und deswegen lässt man einen Prozess nicht warten, bis das Ganze passiert ist. Ja, da könnte ja auch einfach nichts tun. Er konnte da stehen bleiben und das ganze System wartet halt darauf, dass der Plattenzugriff ausgeführt wird. Sondern man macht es so, dass in dem Moment, wo diese I/O-Anfrage abgesetzt wurde, der Prozess blockiert wird. Das Betriebssystem weiß, der hat gerade eine Anfrage gestellt und das wird Ewigkeiten dauern, bis die beantwortet ist. Und deswegen soll jetzt ein anderer Prozess arbeiten. Dadurch kommt er in die Liste der blockierten Prozesse und macht erstmal nicht weiter. Bevor ich Ihnen die anderen drei Zustände zeige, zeige ich Ihnen das Ganze noch in einem grafischen Diagramm. Das sind die drei zentralen Zustände und die möglichen Übergänge, ja, also wie Sie von einem Zustand in den anderen gelangen können. Ganz wichtiges Bild, weil es eben die wichtigsten Informationen über mögliche Zustände zeigt. Sie sehen, dass es nicht von jedem Zustand zu jedem anderen Pfeile gibt, weil ein paar Übergänge nicht möglich sind. Wenn wir im Idealzustand Running anfangen, ja, also der Prozess ist aktiv, dann gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei wesentliche Möglichkeiten, da rauszukommen. Was eben meistens passiert ist, dass der Prozess nicht länger weiterrechnen darf, weil jetzt ein anderer rechnen wird. Ja, und dann geht er da nach links unten runter in den Zustand bereit, weil jetzt ein anderer Prozess läuft. Und aus diesem Zustand bereit oder ready kommt er wieder raus, indem das Betriebssystem ihn wieder auswählt. Ja, weil irgendwann sagt es, ich muss wieder einen neuen Prozess auswählen, der rechnen darf, und irgendwann trifft es ihn. Und dann heißt es, er wird aus dem Zustand bereit wieder in den Zustand laufend zurückgeschoben. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass der Prozess sich selber lahmlegt, indem er eben eine I/O-Operation anstößt. Und dann wechselt er in den Zustand blockiert. Und aus dem Zustand blockiert kann ein Prozess nie direkt in den Zustand laufend zurückkommen, ja, sondern er kann nur diesen Umweg da durch das ganze Dreieck durchgehen. In dem Moment, wo die I/O-Operation abgeschlossen ist, wird ein Interrupt ausgelöst und dann passieren alle möglichen Dinge. Aber eines der Resultate davon ist, dass das Betriebssystem weiß, der blockierte Prozess ist gar nicht länger blockiert, denn seine Daten oder was auch immer er haben wollte, sind inzwischen eingetroffen. Ja, die Blockade wird aufgehoben und er wird wieder in den Zustand bereit verschoben. Und das passiert in der Regel so, dass Sie irgendeine Form von Warteschlange haben, wo alle bereiten Prozesse drinstehen. Und der jetzt gerade fertig geworden ist mit seiner I/O-Geschichte, der wird dann hinten an diese Warteschlange angehängt. Ja, also das heißt, bei I/O-Operationen haben Sie immer diesen kompletten Zyklus durch die drei Prozesse durch, von laufend nach blockiert, nach bereit und zurück nach laufend. Während Sie beim einfachen Wechsel zwischen laufend und bereit direkt hin und her gehen. Ja, und das eine ist eben vom Betriebssystem verursacht auf der linken Seite und die rechte Geschichte hat der Prozess sich selber zuzuschreiben, weil er eine I/O-Operation angestoßen hat. Gut, dann gehe ich nochmal zurück zu der Folie davor. Neben diesen drei Standardzuständen, die oben stehen, finden Sie je nach Betriebssystem eine beliebig große Auswahl weiterer Zustände, in denen sich ein Prozess befinden kann. Und das hängt davon ab, was das Betriebssystem für eine Vorstellung davon hat, was ein Prozess ist und welche Möglichkeiten Anwender oder andere Prozesse haben sollen, auf Prozesse einzuwirken. Ja? Etwas, was es zum Beispiel nicht zwingend geben muss, ist ein Zustand suspendiert. Auf vielen Betriebssystemen können Sie sich so eine Prozessliste anzeigen lassen und dann wählen Sie einen Prozess aus und sagen, der soll mal Pause machen. Und dann wird er in einen Zustand suspendiert geschoben. Das heißt, Benutzer suspendiert. Der ist nicht, weil er irgendwas gemacht hat, was er nicht sollte oder was jetzt im Moment nicht möglich ist, suspendiert, sondern einfach, weil Sie sagen, der rechnet jetzt nicht weiter. Ist sowas Ähnliches wie ein Programmabbruch, der auch vom Benutzer initiiert werden kann, aber es ist eben hier mit der Möglichkeit, dass er nochmal fortgesetzt wird. Also der suspendierte Prozess, der sitzt einfach nur noch da rum und wartet darauf, irgendwann das Signal zu kriegen, bitte weitermachen, und dann wird er wieder in den Zustand bereit wechseln und dann geht es weiter wie bisher. Sie können das auch so interpretieren, dass Sie sagen, einen Zustand oder einen Prozess, den Sie auf suspendiert setzen, den schließen Sie einfach von der Verteilung aus. Ja, also immer wenn das Betriebssystem guckt, welcher Prozess ist der nächste, wird es die ignorieren, die suspendiert sind, weil die dürfen halt gerade nicht. Dann könnte ein Prozess in einem Zustand sein, der schlafend heißt. Schlafend klingt so ähnlich wie blockiert, ist aber was anderes. Aber beim Schlafen geht es darum, dass sie eine Form von Kommunikation zwischen verschiedenen Prozessen ermöglichen. Und ein Prozess wählt selber aus, sich schlafen zu legen und wartet darauf, dass er irgendwann mit einem Signal wieder aufgeweckt wird. Ja, das ist, wenn Sie zum Beispiel Dinge in der Form synchronisieren wollen. Sie haben 10 Prozesse, die parallel arbeiten und Sie haben so eine Art gemeinsamen Punkt, den alle erreichen müssen. Ja, alle müssen einen bestimmten Stand erreicht haben, bevor die Prozesse dann gemeinsam in die nächste Phase der Berechnung eintreten dürfen. Und dann können Sie einfach so eine Art Haltepunkt definieren, an dem werden alle Prozesse sich schlafen legen und der Letzte, der da hinkommt an diesem Punkt, der wird dann alle aufwecken und dann geht's weiter. Sowas wie Signalverarbeitung muss es nicht in jedem Betriebssystem geben. Das ist auch so ein Add-on, eine zusätzliche Möglichkeit. Dann könnten Sie einen Zustand ausgelagert haben. Es ist ja so, dass die meisten Betriebssysteme sowas wie Swapping kennen. Ja, Sie kennen unter Windows den Auslagerungsbereich, unter Linux gibt es Swap-Partitionen, jeder nennt das ein bisschen anders. Was eigentlich mit Swap gemeint ist, ist das traditionelle Konzept, wenn der Speicher nicht mehr ausreicht, einen kompletten Prozess mit allem, woraus er besteht, auf Platte auszulagern. Vollständig. Da ist dann nichts mehr von über im Hauptspeicher. Es laufen natürlich nur die Prozesse, die sich vollständig im Hauptspeicher befinden in diesem Modell. Und das bedeutet, das Swapping ist also etwas veraltet. Ja, was man heute macht, ist, dass man nur Teile eines Prozesses auslagert in den Swap. Man nennt es immer noch Swap aus historischen Gründen, aber eigentlich ist es das Wort Auslagerungsbereich oder eigentlich muss man Paging-Bereich dazu sagen. Werden wir dann im Rahmen der Speicherverwaltung uns anschauen. Aber das ist eben, wenn Sie ein Betriebssystem haben, das mit traditionellem Swap arbeitet, dann können Sie diesen Zustand swapped haben. Ja, bei Windows und Linux gibt es den Zustand nicht. Die haben zwar diese Auslagerungsbereiche, aber die hauen nie einen kompletten Prozess raus. Und deswegen gibt es keinen solchen Zustand swapped. Ja, das sind jetzt nur Beispiele für populäre zusätzliche Zustände, die man häufig findet. Es gibt einen ganzen Haufen mehr davon, wenn Sie sich das dann konkret bei einem Betriebssystem angucken. Ich werde Ihnen auch Beispiele für konkrete Zustände unter Linux geben. Da werden Sie sogar sehen, dass Linux lustigerweise die beiden Zustände aktiv, ja, running und bereit als einen Zustand zusammenfasst und gar nicht zwischen denen unterscheidet, jedenfalls nicht beim Eintrag, welcher Zustand gerade erreicht ist. Okay, das hatten wir. Die ganzen Prozesse sind ja in der Liste irgendwie angeordnet und typischerweise geht man hin und trennt das Ganze nochmal auf und verwaltet mehrere Listen, die am Zustand orientiert sind. Also für jeden Zustand hat man eine eigene Liste. Ob das jetzt wirklich, so wie hier dargestellt, einfach verkettete Listen oder Bäume oder irgendwas ganz anderes, eine ganz andere Datenstruktur sind, spielt dabei erstmal keine Rolle. Wichtig ist nur, dass man grundsätzlich irgendwie so eine Unterteilung durchführt und zum Beispiel auf einen schnellen Blick feststellen kann, welche Prozesse befinden sich im Zustand laufend, welche sind bereit und so weiter. Ja, damit Sie, wenn Sie eine riesige Liste von Prozessen haben, die alle blockiert oder nicht bereit sind, dass Sie den einen laufenden schnell finden können. Ja, wenn Sie eine einzige CPU haben, dann haben Sie in dieser Running-Liste auch nur einen einzigen Prozess drin, weil auf einer einzigen CPU nicht mehr als ein Prozess laufen kann. Wenn Sie aber so ein 4-Core- oder 8-Core-System haben, dann würden da bis zu 8 Prozesse drin stehen in dieser Running-Liste, wenn Sie die zentral verwalten. Ja, es gibt auch noch den Ansatz, diese ganzen Datenstrukturen für jede CPU getrennt zu verwalten. Aber wenn Sie es gemeinsam verwalten, dann hätten Sie die da drin. ja, entsprechend dann auch für die Zustände ready und blocked. Und aus dieser Ready-Liste kann man natürlich ein sehr einfaches System zur Auswahl des nächsten Prozesses direkt entwickeln, wenn man sagt, ich betrachte die Ready-Liste nicht einfach nur als irgendeine Liste, die das Zeug sammelt, sondern ich betrachte es als Warteliste. Und der vorderste Eintrag soll der sein, der drankommt, sobald ich einen neuen Prozess auswählen muss. Und das würde dann so aussehen, da machen Sie einfache Hantiererei mit einfach verketteten Listen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, so ist mein aktueller Zustand, jetzt wird da oben der Prozess nicht länger ausgeführt, weil er zum Beispiel vom System unterbrochen wurde, damit ein anderer Prozess rechnen kann, dann würden Sie einfach hingehen und machen ein bisschen Zeigerverschiebung. Ja? Also Sie können dann hier die Running-Liste praktisch auf den ersten Eintrag der Ready-Liste zeigen lassen. Dann der, wo vorher Running drauf gezeigt hat, den hängen Sie hinten an die Ready-Liste an und das war's dann schon. Ja, dann haben Sie nur zwei Zeiger verschoben, oder haben Sie drei Zeiger haben Sie verschoben, und haben dadurch praktisch die Bedeutung getauscht. Also Sie müssen nicht diese ganzen Blöcke von Informationen dann hin und her schieben, sondern wenn Sie das Ganze mit Zeigern hinkriegen, dann können Sie so sehr einfach ein Update dieser Strukturen machen, ne, wenn Sie den nächsten Prozess auswählen. Und es ist dann klar, wenn Sie jetzt wieder wechseln, wie sich das dann nochmal verändert. Wenn Sie nur dieses einfache Bild hätten und jetzt annehmen, dass alle 1000 Instruktionen es zu einem Wechsel des Prozesses kommt und es keine Blockierungen oder sowas gibt, sondern nur den Übergang zwischen Running und Ready, dann können Sie das ewig weiterspinnen, bis irgendwann die Prozesse ausscheiden aus dem System und sagen, ich bin fertig, und dann sind die Listen irgendwann leer. Wichtig bei Prozessen ist auch noch, dass die immer in irgendwelchen Hierarchien angeordnet sind. Ja, praktisch alle Systeme, die man irgendwie benutzt, kennen dieses Prinzip eines Vaterprozesses. Ja, wenn Sie ein Betriebssystem starten, initialisieren, dann wird ja erst der eigentliche Kernel, also der Betriebssystemkern, der die ganzen Systemfunktionen zur Verfügung stellt, der wird geladen und läuft dann. Und das ist aber noch kein einziger Prozess. Und irgendwie muss das Ganze losgehen. Und dafür gibt es immer einen Initialisierungsprozess. Der heißt bei jedem System anders. Bei Linux heißt er init. Und auch bei den anderen Unix-Systemen. Aber im Prinzip ist es egal, das ist der erste Prozess, der praktisch das ganze Prozesssystem irgendwie startet. Und Prozesse sind in der Lage, neue Prozesse zu starten. Ja. Das macht wieder jedes Betriebssystem auf verschiedene Weise. Also die Unix-Systeme machen es alle auf dieselbe Art, aber Windows hat zum Beispiel einen anderen Ansatz. Das werden wir uns auch noch im Detail angucken. Aber trotzdem ist es so, jeder Prozess ist irgendwie von einem anderen Prozess gestartet worden, der dessen Vater ist, bis auf den allerersten. Der Init-Prozess hat keinen Vater, der ist direkt vom Betriebssystem gestartet worden. Aber der startet dann einen ganzen Haufen weiterer, die erzeugen wieder weitere und so weiter. So entsteht dann am Ende eine Baumstruktur. Ja, also Sie haben dann, im Prinzip kriegen Sie dann so ein Bild. Ja, unter Linux könnte das so aussehen, hier oben sitzt der Init-Prozess und der startet dann meinetwegen ein X-Terminal. Ja, das, was auch immer das sein soll, irgendwas, wo man drin tippen kann. Aus diesem Ding heraus wird ein Anmeldeprogramm, Login-Prozess gestartet. Das zeigt dann an, bitte geben Sie Benutzername und Passwort ein. Und wenn das Ding gestartet ist, dann läuft da drin eine Shell. Ja, und in der Shell starten Sie dann vielleicht mehrere Programme, wie zum Beispiel einen Editor. Und einen Compiler. Ja, und gleichzeitig haben Sie vielleicht noch ein zweites Terminal gestartet, wo man sich auch dran anmelden kann. Das heißt, da läuft auch ein Login-Prozess. Aber da hat sich keiner angemeldet, da hört der Baum an der Stelle auf. Ja, und von dem Init aus wurde vielleicht auch noch ein Apache-Webserver gestartet. Und wenn da gerade drauf zugegriffen wird, dann läuft darunter noch ein Apache, weil jedes Mal ein neuer Prozess gestartet wird, wenn es so ein Apache ist. Also das wäre nur ein Beispiel. Und Sie sehen, dadurch entsteht eine Baumstruktur. Also ein wirklicher Baum. Ja, Sie können da keine Kreise drin haben, die Ihnen den Baum Graphen theoretisch kaputt machen würden, weil zu jedem Prozess klar gesagt werden kann, wer ist der Vater. Ja, der Prozess ist halt nur von einem anderen Prozess erzeugt worden. Der hier oben heißt Vaterprozess, der unten heißt dann Kindprozess. Die Sachen, die hier praktisch Blätter sind, die also keine weiteren Kinder haben, haben keinen besonderen Namen jetzt im Rahmen der Betriebssysteme. Während oben das Ding die Wurzel heißt und wird auch so genannt, Wurzelprozess. Diese Namensgebung ist natürlich Vater-Mutter-Prozess oder so, die im englischen Sprachraum haben die Leute es einfacher und nennen die Vaterprozesse Parent-Process, also Elternprozess, und müssen sich dann nicht darüber streiten, ob es nicht besser Mutterprozess als Vaterprozess heißen sollte, aber im Deutschen hat sich die Bezeichnung Vaterprozess durchgesetzt. Interessant ist jetzt hier auch noch, Sie sehen also, dass fast jeder Prozess irgendwie diese Beziehung zu seinem Vaterprozess hat. Ja, die bleibt auch erhalten. Die wird, man kann sie kappen. Ja, man kann sagen, also sozusagen, ich will nicht länger, dass das Kind mein Kind ist. Also dann ist es möglich, einen Prozess direkt oben beim Init-Prozess aufzuhängen. Aber in der Regel bleiben diese Verhältnisse so erhalten, wie sie sind. Und das ist auch ganz gut, weil nämlich, wenn ein Prozess beendet wird, dann hat er ja irgendeine Form von Rückgabewert. Genauso wie jede C-Funktion irgendwie einen Wert zurückgeben muss, machen das auch Programme, die geben so einen Exit-Code zurück. Und den kann man auswerten und erkennt dann, ob die zum Beispiel erfolgreich abgearbeitet wurden oder ob die mit einer Fehlermeldung abgebrochen wurden. Und dieser Exit-Code wird an den Vaterprozess zurückgegeben. Ja, der muss oder kann diesen Wert abfragen und weiß dann, das Programm, das ich gestartet habe, wurde erfolgreich beendet. Und das ist oft hilfreich. Wenn zwei Prozesse nicht in dieser Vater-Sohn- oder Vater-Kind-Relation zueinander stehen, dann gibt es diese Möglichkeit nicht. Ja, also wenn hier dieser Apache endet, dann kann nicht dieser Shell-Prozess hier rausfinden, mit welchem Rückgabewert der beendet wurde. Ja, der Rückgabewert geht immer nur nach oben zurück zur Wurzel. Und letzten Endes, wenn Sie irgendwann das System runterfahren oder so, dann werden schließlich alle Prozesse nach oben hin ihren letzten Rückgabewert nach oben an Init gegeben haben und dann wird auch Init beendet und dann hält das System an. Und auch wenn jetzt so eine gewisse Beziehung da ist, sind die Prozesse trotzdem unabhängig voneinander. Unabhängig in dem Sinne, dass sie nicht in irgendeiner Weise sich beeinflussen oder Ressourcen gemeinsam haben. Ja, also jeder Prozess, der gestartet wurde, hat eben seinen eigenen Adressraum, wo auch der Vaterprozess nicht reingucken kann. Das ist nicht so, dass ein Vaterprozess so eine Art Oberaufsicht über alles hat, sondern in dem Moment, wo er einen neuen Prozess erzeugt hat, hat er ihn in die Selbstständigkeit entlassen und nur wenn der Kindprozess endet, dann kann er gucken, was ist da passiert. Okay, auf den nächsten Folien habe ich jetzt kurzen Praxisblock. Einfach, das ist jetzt sehr elementar für die, die schon mit irgendeinem Unix-System gearbeitet haben. Aber geht es einfach um Prozesserzeugung, Prozessliste und so weiter aus Anwendersicht, weil wir uns damit morgen auch beschäftigen werden. Ja. Wenn Sie in einer Shell sind, Shell-Prompt und sowas habe ich Ihnen ja letzten Donnerstag schon gezeigt. Wenn Sie da einen Befehl eingeben, ja, dann kann ein entsprechendes Programm gestartet werden dadurch. Und wenn Sie wollen, dass Sie direkt wieder einen Befehlsprompt kriegen, um weitere Befehle eingeben zu können, dann hängen Sie so ein kaufmännisches Und hinter Ihren Befehl. Das kaufmännische Und sagt, starte das Programm im Hintergrund. Ja? Das hat nur Sinn, wenn Sie eine grafische Anwendung starten, die nicht versuchen wird, in dieses Terminal-Fenster reinzuschreiben. Wenn Sie irgendwas starten würden, was auf das Terminal schreibt, dann würde es auch im Hintergrund starten. Es würde auf das Terminal schreiben und gleichzeitig hätten Sie einen neuen Eingabeprompt, mit dem Sie aber nicht viel anfangen können, weil der rausscrollt. Und wenn Sie einzelne Buchstaben eintippen, würden die zwar ausgewertet werden, aber so kann man nicht arbeiten. Also nur grafische Anwendungen, die ein neues Fenster aufmachen, sollten Sie auf diese Weise starten. Ein Vorteil, wenn Sie etwas in der Form starten, ist, Sie kriegen hier so eine kleine Rückmeldung. Das, was hier in eckigen Klammern steht, ist die sogenannte Job-ID. Und das, was dahinter steht, ohne Klammern, die längere Zahl, ist die Prozess-ID. Wir haben ja darüber gesprochen, alle Prozesse haben eine Prozess-ID, eindeutige Prozessnummer, die nur dieser eine Prozess hat. Und das ist halt diese lange Zahl. Und die Zahl davor ist die Job-ID, die nur innerhalb dieses Shell-Fensters gilt. Ja, also, dass hier eine 3 steht, bedeutet, bevor ich diesen Emacs, das ist ein Editor, gestartet habe, habe ich schon zwei andere Programme gestartet, die auch im Hintergrund laufen und irgendwas tun. Und die Job-ID gilt also nur innerhalb meiner Shell, aber die längere Prozess-ID, die dahinter steht, die gilt systemübergreifend. Und wenn Sie jetzt eine Weile mit dem Editor irgendwas machen und den irgendwann beenden, dann werden Sie sehen, der gibt tatsächlich seinen Rückgabewert an die Shell zurück, weil nämlich sobald Sie dann das nächste Mal wieder irgendwie eine Eingabetaste drücken oder irgendeinen anderen Befehl abgeschlossen haben, zeigt das Ding an, etwas in dieser Form hier, 3, dann und nochmal den Namen von dem Kommando. Das heißt, die Shell sagt Ihnen dann, das Programm, was du vorhin gestartet hast, ist jetzt beendet worden. Ja, und dabei zeigt es die Job-ID an, die es weiter oben ausgegeben hat, sodass man es auch zuordnen kann. Das heißt also auch, wenn Sie mehrere Kindprozesse haben, dann können Sie auch erkennen, welcher von diesen Kindprozessen sich beendet hat. Ja, es gibt sogar die Möglichkeit, konkret darauf zu warten, dass ein bestimmter fertig wird auf Unix-Systemen. Oder Sie sagen, ich warte darauf, dass irgendeiner fertig wird oder fragen das immer wieder nach. Mit dem Kommando Jobs können Sie sich alle Prozesse, die Sie aus dieser Shell heraus gestartet haben, anzeigen lassen. Das ist in der Regel eine ganz überschaubare Liste, weil Sie aus einer Shell heraus vielleicht 4, 5 Anwendungen starten und die werden Ihnen dann angezeigt. Wenn Sie Jobs zusätzlich das Argument -L mitgeben, dann kriegen Sie auch die Prozess-ID angezeigt. Und es gibt ein Tool, was Ihnen sämtliche Prozesse im System anzeigen kann, das heißt PS. Und mit PS können Sie jetzt auch nach dieser Prozess-ID suchen. Ja, hier sehen Sie ein Beispiel dafür. Das ist schlecht lesbar, nehme ich an, hinten bei Ihnen hier steht PS Leerzeichen W. W ist ein Argument für weite Option für weite Ausgabe. Grep lässt nur die Zeilen der Ausgabe durchkommen, die den folgenden Suchbegriff enthalten. Ja, das heißt, da greppen Sie nach 8103. Das war die hier ausgegebene Prozess-ID. Und dann sehen Sie hier am Ende, es erscheint wieder Informationen über denselben Prozess, nämlich den Sie aus dieser Shell heraus gestartet hatten. Das zweite Grep ist nur dafür, dass in der Ausgabe nicht auch das gerade ausgeführte Kommando auftaucht. Das kann man auch weglassen, dann kriegt man zwei Ausgabezeilen, von denen man eine nicht braucht. Wenn Sie PS nicht durch so ein Grep durchjagen, sondern die komplette Liste anzeigen, dann scrollt Ihnen das aus dem Terminal raus, weil in der Regel auf so einem System sehr viele Prozesse laufen. Und Sie haben dann alle möglichen Spalten da drin in dieser langen Ausgabe, die Ihnen viel verraten über die im System laufenden Prozesse. Sie sehen unter anderem, wer hat so einen Prozess gestartet. Ja, auf einem Unix-System laufen viele Prozesse unter dem Namen Root, also Systemadministrator. Und dann haben Sie hier allerlei Spalten, die Ihnen interessante Dinge verraten. Neben der Prozess-ID, die Sie brauchen, wenn Sie irgendwie mit dem Prozess was machen wollen, sehen Sie CPU-Nutzung, Speichernutzung. Hier, das erzähle ich Ihnen nächstes Mal, was es damit auf sich hat. Sie sehen, wann der Prozess gestartet wurde und welches Kommando er hat und seit wann er läuft. Ja, also da ist zum Beispiel ein Prozess, der seit 4 Minuten läuft und so weiter. Seit 4 Stunden. seit 4 Stunden. Genau. Und an der Stelle würde ich sagen, haben wir 9:45 Uhr, brechen wir ab. Dankeschön.